Ich möchte noch mal ein Gebet sprechen. Ach Jesus, ich will dir danken. Du bist unser König, du bist unser Herr. Und alles soll wirklich zu deiner Ehre geschehen. Und das fällt uns im Alltag manchmal gar nicht so leicht, wirklich alles zu deiner Ehre zu tun und nicht für unsere eigene. Bitte hilf uns dabei und bewahre du uns immer wieder, dass wir die Dinge für uns selber tun und dass wir dich aus dem Blick verlieren. Ich will dich jetzt auch bitten, Herr, für diese Predigt, diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes, dass du mächtig unter uns wirkst durch deinen Geist. Ich bete, dass du das, was uns vielleicht gerade noch im Innern was uns durch den Kopf geht, was uns abhalten will von dir, bitte richte du uns voll und ganz auf dich aus und hilf uns, unsere Ohren aufzumachen für dein Reden. Und ich bitte dich, dass du meine Worte dazu gebrauchen mögest. Ja, die Vorbereitung, alles hat seinen Teil dabei, aber du bist es letztlich, um den es geht. Und wenn du hier nicht wirkst, wenn du nicht diese Worte gebrauchst, dann ist das alles letztlich irgendwo nichts, weil wir auf dich angewiesen sind. Und ich bitte dich, wirke und handle du, sprich du in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte euch heute zu Beginn von einer Sportverletzung erzählen. 10. Oktober 2021. Wir haben gemeinsam in der Sporthalle mit ein paar Teens Basketball gespielt. Ja, ein paar lachen, ein paar kennen diesen Moment noch ganz genau. Und es war schön, Basketball, ja, wir machen gerne Sport, lief auf und runter, tolles Spiel. Und dann ist es passiert. Ein gewöhnlicher Zweikampf im Kampf um den Ball führte zu einem Sportunfall. Und das da ist ein Originalbild von mir und meiner rechten Hand. Der Ball, er ist mit voller Wucht gegen diesen kleinen Finger, volle Kanne dagegen. Und dadurch wurde das zweite Fingergelenk ausgerenkt. Im ersten Moment habe ich gar nicht gemerkt, was ist da passiert. Wollte erst noch weitermachen und dann merkte ich irgendwie, oh, irgendwie tut das hier so weh in meiner rechten Hand. Gucke ich mir meine Handschuhe und denke so an, was ist das denn? Und alle, die um mich rum das sehen, erstmal und drehen sich alle weg. Plötzlich guckt ein Teil meines kleinen Fingers in die falsche Richtung. Ja, wirklich. Ja, es war wirklich ekelhaft. Ich habe euch extra auch nur das Bild mit Verband mitgebracht. Ich hab ja gerade auch kein Bild sonst da, aber das bis hier war noch alles normal und der Teil ab da, naja, der ging halt nach da. Ja, es war wirklich Realität. Der Fachmann sagt zu dieser Verletzung Luxation. Einfach gesagt, das Gelenk ist rausgesprungen und war nicht mehr da, wo es hingehört. Und der Finger war somit auch nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Ich habe noch ein bisschen versucht, selber rumzuspielen. Ja, ich habe es dann schnell gelassen. Da war nicht mehr viel zu machen. Dann ging das Programm los, Klinikum und so weiter. Und der Arzt hat dann tatsächlich Röntgen und all das, ja, brauche ich jetzt nicht groß erzählen, betäubt und dann wirklich mit voller Wucht daran gezogen und den wieder eingerenkt. Hoi, holla die Waldfee, ich ekel mich vor sowas eigentlich immer total, aber der Herr hat Bewahrung geschenkt, dass es alles gut ging und ich mich nicht übergeben habe und gar nichts. Es war schwer unangenehm, aber naja, letztlich war auch alles halb so wild. 4 Wochen und ein paar Arztbesuche zugegebenermaßen später war es schon wieder deutlich besser und ich konnte diesen Finger wieder gut verwenden. Warum erzähle ich euch das? Ein Teil meines Körpers, ja, dieser kleine Finger war nicht mehr in seiner richtigen Position und musste wieder zurechtgerückt werden, weil sonst funktioniert der nicht mehr. Hätte ich nach dem Unfall nichts unternommen, ja, dann wäre mein Finger immer noch krumm. Ich hätte wahrscheinlich immer noch ein paar Schmerzen, ein paar Handgriffe im Alltag würden nicht gehen. Das hätte negative Konsequenzen für meine Alltagsgestaltung. Und von alleine wäre der auch nicht mehr in seine richtige Position gekommen. Da brauchte ich Hilfe von jemand anderes, der sich damit auskennt. Und es wäre doch wirklich dumm gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ist ja nix, ich mache einfach so weiter und lebe ganz normal so weiter. Aber wisst ihr, was verrückt ist? Bei unserem Innenleben sind wir manchmal so dumm und machen das. Bei unserem Körper, da ist offensichtlich, der Finger ist falsch, da muss was gemacht werden. Aber bei unserem Innenleben machen wir manchmal genau das, was so dumm wirkt, dass wir den Finger verletzt lassen. Und deswegen habe ich eine Predigt heute überschrieben mit: Heilst du schon oder schmerzt du noch? Dazu schauen wir uns heute einen Abschnitt von Paulus und einem Brief, den er an die Galater geschrieben hat, an. Wahrscheinlich einer der ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Herzensanliegen von Paulus kommt in diesem Brief zum Vorschein. Er sagt so deutlich, wir Menschen, wir können uns die Gnade Gottes nicht verdienen. Das funktioniert einfach nicht. Wer tief in seinem Herzen verstanden hat, der weiß, das geht nicht. Wer tief in seinem Herzen verstanden hat, Jesus hat alles für uns getan, der wird folglich sein Leben auch gerne für Jesus einsetzen. Aber das geschieht nicht mit Druck, weil Jesus hat ja so viel getan und jetzt musst du ihm aber unbedingt was zurückgeben, denn das muss man als guter Christ ja machen. Nein, es ist etwas Freiwilliges. Im wahrsten Wortsinn frei und willig. Aus freien Stücken will ich für Gott leben und ihm dienen. Als Antwort auf seine Gnade, die er uns geschenkt hat. Und wo das ausbleibt, bestraft man sich selber letztlich am meisten. Und dieses Herzensanliegen von Paulus, das findet sich auch in dem heutigen Predigttext wieder. Und wir werden gleich sehen, was das für Auswirkungen auf unser heutiges Thema hat. Wenn diese Freiwilligkeit, dieses Ich will für Gott leben, wenn das gegeben ist, dann ist das ein riesengroßer Schatz im Miteinander für uns als Menschen, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Wenn da aber eine gesetzliche, lieblose Haltung Einzug erhält oder durchkommen möchte, dann kann das im Gegenteil enorm Schaden anrichten. Dazu lese ich nun Galater 6, die Verse 1 bis 5. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. In diesen 5 Versen bringt Paulus auf den Punkt, wie Gott sich das Miteinander in seiner Gemeinde vorstellt, wie er sich das wünscht. Wir sollen einander helfen, uns gegenseitig unterstützen, gerade und vor allem dann, wenn jemand mal Fehler macht oder Hilfe benötigt. Und bei all dem macht Paulus sehr deutlich, dass wir dabei auf uns selber aufpassen müssen. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns nun mal an. Es beginnt damit, dass jemand sich zu einem Fehltritt verleiten lässt. So steht es hier. Es geht an dieser Stelle nicht um absichtliche Fehler, sondern um Dinge, die ohne böse Absicht geschehen sind. Vielleicht eine Bemerkung, die jemanden verletzt hat, die man aber nicht mehr rückgängig machen kann. Vielleicht eine Situation, in der man einfach nicht nachgedacht hat und dadurch wurde jemand ungerecht behandelt. Oder man kennt irgendeine Regel oder ein ungeschriebenes Gesetz noch nicht und verstößt aus Unwissenheit dagegen. Einfach Dinge, die wehtun oder für Probleme sorgen, die aber nicht mit Absicht geschehen. Ich hatte mal eine Situation, da war ich 10 Jahre alt ungefähr. Und es war der Plan, dass ich gemeinsam mit 2 anderen Jungs in meinem Alter in einem Gottesdienst gemeinsam ein Lied singen sollte. Ja, aus heutiger Sicht mag das etwas komisch klingen, wenn man denkt, warum soll ich singen? Wer mich kennt, weiß, ist nicht die beste Idee, aber das war damals so. Nun ja, dann kam es so, wir hatten Probe. Und die anderen beiden Jungs, die konnten halt ganz gut singen. Ich halt nicht. Und eine erwachsene Frau hat uns am Klavier begleitet. Und bei der Probe, nach den ersten 1-2 Testdurchläufen, meinte diese erwachsene Frau dann zu mir, ich sollte mich doch lieber hinsetzen und nicht mitsingen. Und so war ich raus bei der Nummer. Das war nicht bösartig, was diese Frau gesagt hat. Da steckte keinerlei fiese Absicht dahinter. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und es war sicherlich auch nicht die dümmste Entscheidung, mich da rauszunehmen. Ja, hat sich mich auch irgendwo damit geschützt, ja. Aber trotzdem tat das weh und war für mich in dem Moment verletzend. Vor allen Dingen die Art und Weise. Von diesen Dingen spricht Paulus hier, wenn er von einem Fehltritt spricht. Bei dauerhaftem oder auch absichtlichem, bösartigem Fehlverhalten hingegen schreibt Paulus viel schärfer, viel konfrontativer. Hier ist Paulus wesentlich sanfter. Und jemanden, dem so etwas passiert, dem soll voll Nachsicht, so schreibt er, wieder zurechtgeholfen werden. Es soll wieder in Ordnung gebracht, in die richtige Position gebracht werden. Wie eben bei einem Finger, der aus seinem Gelenk gesprungen ist. Der Begriff für helfen oder zurechthelfen, der hier steht, der hatte auch einen ursprünglich medizinischen Hintergrund, meint die helfende Tätigkeit von einem Chirurgen. Der Nachdruck, den Paulus hier nämlich vermittelt, liegt nicht auf der Strafe oder der Konsequenz, sondern der liegt auf dem Heilen, auf dem Helfen. Und dieses Zurechthelfen, das hat in den meisten Situationen ja zwei Seiten. Einer, der etwas aus Versehen verursacht und einer, der verletzt wurde. Und das Ziel beim Zurechthelfen ist eben, dass der Verursacher einer Verletzung nach Möglichkeit dafür sensibilisiert wird, dass ihm das in Zukunft eben nicht nochmal passiert. Zum Beispiel jetzt in dem Fall meiner Geschichte, dass die erwachsene Frau vielleicht auf ein wenig sensiblere Art und Weise zum Ausdruck bringt, dass Gesang jetzt nicht ganz so meine Stärke ist. Oder dass sie auf irgendeine Art und Weise versucht, mich einzubinden oder einen Verbesserungsvorschlag macht oder zwischendurch schon mal eine Rückmeldung gibt und nicht einfach irgendwann sagt, zack und vorbei, lass lieber bleiben. Und auf der anderen Seite, für mich als den Verletzten, sag ich jetzt mal, auf der verletzten Seite ist es natürlich das Ziel zu schauen, wie kann ich mit dieser Verletzung einen guten Umgang finden? Wie kann ich Heilung erfahren? Und das wird natürlich wesentlich erleichtert, wenn der Verursacher seinen Teil einsieht und um Entschuldigung bittet. Wenn dieses Zurechthelfen allerdings ausbleibt, dann hat das negative Folgen. Wenn die erwachsene Frau vielleicht niemals erfährt, dass sie da eine Verletzung verursacht hat, dann wird sie, übertragen gesprochen, für weitere krumme Finger sorgen, ohne dass sie das möchte. Aber weil niemand mit ihr redet, weiß sie es nicht besser. Und genauso ist es auf der anderen Seite. Wenn bei mir als Verletztem dieses Zurechthelfen ausbleibt, dann laufe ich mit meinem krummen Finger herum. Und verletzte Menschen verletzen wiederum andere Menschen. Denn ein in der Seele Verletzter handelt nun mal leider oft verletzend. Und so kann aus einer unglücklichen Situation eine gesamte negative Kettenreaktion folgen. Paulus schreibt hier nicht ohne Grund diesen Abschnitt mit dem Zurechthelfen an Menschen einer Gemeinde. Er kennt die Realität im Miteinander von uns Menschen. Deshalb weist er derart deutlich hier darauf hin, dass wir einander helfen, zurechthelfen sollen. Heilst du schon oder schmerzt du noch? Dem Paulus, dem ist natürlich auch klar, dass dieses Zurechthelfen auch ein paar Gefahren mit sich bringt. Zum einen natürlich, wenn dieses Helfen ausbleibt, wo es notwendig wäre. Was Paulus hier in diesem Abschnitt aber auch noch beschreibt, ist eine andere Gefahr. Damit fängt er bereits in Vers 1 an und entfaltet es dann in den Versen 3 bis 5. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, dass er nicht auch in Versuchung gerät. Wer sich einbildet, er sei was Besonderes, der belügt sich selbst. Und vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen. Wir Menschen sollen auf uns selber aufpassen, nicht über den anderen erheben und ihn verurteilen. Das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Und das ist ein furchtbares Gefühl, wenn man sich nicht verstanden fühlt und man den Eindruck gewinnt, man wird verurteilt. Dass über einen aber nicht mit einem gesprochen wird. Man kann die Gedanken der anderen quasi spüren. Man merkt, irgendwas stimmt nicht, aber niemand redet mit einem. Oder, und das ist nicht angenehmer, es wird mit einem gesprochen, aber auf eine derart unsensible und lieblose Art und Weise, dass Schweigen noch die bessere Option gewesen wäre. Und dann wird aus einem krummen Finger eine wirklich schlimme Verletzung. Und machen wir uns nichts vor, sowas passiert auch in Gemeinde. Sowas passiert auch bei uns. Ich selber habe als Teenager, Jugendlicher und noch als junger Erwachsener früher in den Gemeinden, wo ich im Laufe meines Lebens so gewesen bin, je nach Wohnort, gerne in der Technik mitgearbeitet. Und ich habe den Eindruck, dass hinsichtlich unsensibler und liebloser Kritik Techniker echt gebrannte Kinder sind. Das größte Lob für einen Techniker ist, wenn sich keiner bei ihm beschwert danach. Ne, Jonathan, so ist das, ne? Ja, ist ein hartes Leben, ich weiß. Ich kenne das auch von früher. Zum Glück nur von früher. Und ich kann es so gut verstehen, wenn Techniker irgendwann die Faxen dicke haben und sagen, mir reicht das. Die Leute böcken mich hier nur immer an, wenn was schief läuft. Ein Dankeschön kriege ich nie, wenn mal alles glatt läuft. Gerade wenn es auch mal kompliziert ist mit ganz viel Technik. Was ich da zum Teil auch schon erleben musste, leider einfach peinlich. Und ich bin ja jetzt knapp 4,5 Jahre Pastor in dieser Gemeinde und ich muss auch hier sagen, auch wir haben hierbei noch ein wenig Luft nach oben. Nicht nur im Umgang mit Technikern, aber auch mit denen. Auch zum Beispiel bei Corona habe ich so einiges an liebloser Kommunikation miterleben müssen. Oder auch im Umgang mit Musikern. Und es gibt sicherlich noch eine Menge mehr, was ich nicht mitbekomme, was vielleicht auch gut ist. So ein Umgang hat mit dem Zurechthelfen, von dem Paulus hier schreibt, leider nichts mit zu tun. Das ist genau das, wovor er warnt. Hartherzige Verurteilung und liebevolles Zurechtweisen, das widerspricht sich. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch kurz loswerden, dass ich in dieser Hinsicht vor allen Dingen für unsere junge Generation sehr dankbar bin. Das meine ich völlig ernst. Die machen das überwiegend nämlich wirklich gut. Natürlich gibt es da auch mal Dinge, die nicht optimal laufen, ist klar. Und natürlich sind es auch nicht nur junge Menschen, bei denen ich das positiv wahrnehme. Ja, logisch. Aber in der Gesamtschau habe ich den Eindruck, dass die junge Generation hier mit gutem Beispiel vorangeht. Und da bin ich sehr dankbar für. Also, der Paulus, der warnt uns in diesem Text sehr deutlich davor, dass wir uns über andere erheben und uns gegenseitig verurteilen. Wer diese lieblose Verurteilung erlebt hat, der weiß, das kann sehr wehtun. Gleichzeitig macht Paulus hier aber auch gerade nach hinten heraus in den Versen deutlich, wir selber können uns von dieser Gefahr nicht freisprechen. Ja, man kann vielleicht mal lachen mit, ja, weil über einen Techniker meckert man mal, vielleicht geht's einem selber auch mal so, ja. Aber wir brauchen uns nicht zu belügen. So richtig frei machen kann sich da keiner von uns, dass er mal negative Gedanken über jemand anderes hat. Und der Paulus sagt, wir sollen uns unter dem ehrlichen Blick Gottes prüfen. Wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, Bruder so und so, hat mal wieder unsensibel reagiert und jemanden verletzt, oh, das macht er ja immer wieder, der lernt das auch nie. Oder Schwester so und so hat schon wieder ordentlich abgelästert, wie die über andere redet, meine Güte, wenn die sich mal reden würde, hören. Oder Bruder XY hat schon wieder sowas von auf unangenehme Art und Weise seine Lebensweisheiten zum Besten gegeben, obwohl sie keiner hören wollte. Der hat auch überhaupt kein Gespür für seine Mitmenschen. Zum Glück bin ich ja anders. Punkt, Punkt, Punkt. Solche Gedanken kennen wir, oder? Ja, zugegebenermaßen, natürlich sind manche Mitmenschen manchmal auch wirklich anstrengend. Aber wir sind das übrigens auch. Und Paulus geht es hier auch nicht um den anderen Menschen, sondern um meine Herzenseinstellung gegenüber meinen Mitmenschen. Erhebe ich mich über ihn? Vergleiche ich mich, vielleicht auch unbewusst, mit ihm? Paulus macht zum Ende dieses Abschnitts klar, jeder hat seine eigene Last zu tragen. Ohne Jesus können wir gar nichts. Das bringt er damit zum Ausdruck. Jede Art von Frucht des Geistes in deinem Leben, jeder geistliche Sieg, jede gute Eigenschaft, jeder Bereich, wo du und wo ich, wo wir nicht für Fehltritte anfällig sind, alles ist Gnade und ein Geschenk Gottes. Und das führt im Optimalfall zu Demut. Gute Eigenschaften von uns, das haben wir nicht uns selber zu verdanken, sondern wir profitieren von dem Segen, dass andere es mir vielleicht vorleben, dass andere mich an die Hand genommen haben, dass andere mich liebevoll zurechtgewiesen, mir zurecht geholfen haben, dass andere für mich gebetet haben und ich habe es gar nicht mitbekommen. Davon profitieren wir. Alles unter der gnädigen Führung und Leitung Gottes. Deshalb ist Selbsterhebung über den anderen, der einen Fehler macht, keine Option. Und nun kommen wir zu der Schlüsseleigenschaft, von der Paulus schreibt, die uns hierbei weiterhilft. Wie wir in unseren Herzen Verurteilung vermeiden können. Wie wir uns einander zurechthelfen können. Denn Paulus schreibt hier in Vers 1, dass das Zurechthelfen voll Nachsicht geschehen soll. Nachsicht oder auch in anderen Übersetzungen steht da Sanftmut. Und Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gottes Wirken in uns. Wer sanftmütig ist, handelt in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wer sanftmütig ist, der handelt so, wie Jesus handeln würde. Und Jesus, der haut nicht obendrauf, sondern der sucht denjenigen, der einen Fehler macht, der will ihm helfen. Das bedeutet Nachsicht oder Sanftmut. Und bei diesen beiden Wörtern kann jetzt schnell ein Missverständnis mitschwingen, was ich uns gleich vermeiden möchte. Nachsicht und Sanftmut, das klingt so ein bisschen weich, so ein bisschen lappig. Jemand macht einen Fehler und man schweigt dazu, weil man denkt, ah, wollen wir mal nachsichtig sein, um des lieben Friedens willen und so tun, als wäre das nicht passiert und reden da einfach gar nicht drüber. Nein, das ist nicht das, was Sanftmut oder Nachsicht ist. Verwechseln wir es bitte nicht mit Weichheit oder Feigheit oder Desinteresse, weil wir uns nicht trauen oder weil wir vielleicht zu bequem sind oder weil uns der andere nicht wichtig genug ist. Sanftmut ist eine Herzenseinstellung, die das Beste für den anderen will. Eine Einstellung, die sich in Freundlichkeit mit Klarheit und Bestimmtheit ausdrückt. Eine Einstellung, die auch bei Gegenwehr freundlich bleibt, aber nicht einknickt und den Deckmantel des Schweigens über einen Fehler oder eine Verletzung ausbreitet. Wenn wir uns noch mal rein hypothetisch wieder in mein Gesangsbeispiel von vorhin hineinbegeben. Wir stellen uns vor, die erwachsene Frau wird konfrontiert und wird gesagt, das hast du leider nicht so optimal gemacht. Und dann rechtfertigt sie sich im Gegenzug. Oh, das war alles so stressig, so schwierig. Und der Matthias, der konnte auch wirklich nicht gut singen. Kann auch wirklich nicht. Und ja, es war sicherlich auch die beste Entscheidung so. Und ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Bla, bla, bla. Echte Sanftmut knickt hier nicht ein. So nach dem Motto, ah ja, du hast ja recht. Das war wirklich eine komplizierte Situation. Du hast das schon alles richtig gemacht. Alles gut. Nein, echte Sanftmut würde hier nicht nachgeben, sondern freundlich, aber bestimmt an dem Kernpunkt dranbleiben und sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, die Situation, sie war wirklich nicht einfach zu lösen. Aber dennoch war das, wie du gehandelt hast, unsensibel gegenüber dem kleinen Matthias. Und das ist nicht gut, dass du das so gemacht hast. Sanftmut bedeutet sanft und mutig eben. Sanftmut, den zweiten Teil nicht vernachlässigen. Mit Klarheit, nicht weich, nicht feige. Und eben auch keine unterlassene Hilfeleistung auf geistlicher Ebene. Sanftmut schweigt nicht, sondern Sanftmut macht da den Mund auf, wo der andere einen blinden Fleck hat. Sanftmut beobachtet nicht nur, sondern Sanftmut greift beherzt ein und hilft. Wie können wir als Menschen nun sanftmütig werden? Wie können wir in dieser Eigenschaft wachsen? Und ich sage jetzt eine ganz platte Kindergottesdienstantwort, die aber auch einfach stimmt. Jesus Christus. Und ich erkläre auch, warum ich das so meine. Wirklich, Jesus Christus ist die Antwort auf diese Frage. Denn Jesus hat am Kreuz von Golgatha alle Verletzungen, die du und ich verursacht haben, auf sich genommen. Für jedes lieblose Wort aus deinem Mund ist ein Nagel in seinem Körper gelandet. Für jede Verurteilung von anderen in deinem Herzen hat er einen Peitschenschlag kassiert. Für jeden Moment, wo du dich besser gehalten hast als andere, hing er am Kreuz von Golgatha. Das hat dieser Jesus für dich und für mich getan. Genauso hat dieser Jesus aber auch allen Schmerz, alle Verletzungen, die andere dir zugefügt haben, auf sich genommen. Du brauchst diese Dinge nicht mehr zu tragen, selber mit dir rumzuschleppen. Er hat die Strafe getragen. Er hat den Preis bezahlt. Er will dich heil machen, denn er hat den Tod besiegt. Es ist bezahlt. Das ist die gute, die wirklich frei machende Botschaft des Evangeliums. Das hat Jesus Christus für uns getan. Und die Frage an dich und mich lautet: Heilst du schon oder schmerzt du noch? Dieser Jesus, er hat alle Verletzungen auf sich genommen, damit wir heil sein können, damit die krummen Finger gerade werden können. Und dieser Jesus, er vergibt uns wirklich jeden Schmerz, den wir anderen zugefügt haben. Wenn wir an ihn glauben, dann ist uns vergeben. Und gerade eben, weil das so ist, wünscht sich dieser Jesus, dass du ihn auch an die Bereiche deines Lebens ranlässt, wo du noch verletzt bist, wo der Finger noch schief ist und nicht eingerenkt wurde. Er wünscht sich, dass du Heilung durch seine Wunden erfährst, damit du selber wiederum anderen mit Sanftmut begegnen kannst, damit du nicht als Verletzter reagierst, sondern als geheilter Mensch in Sanftmut und Liebe den Menschen begegnen kannst. Und dafür brauchst du die verändernde und freimachende Kraft von Jesus Christus. Deswegen ist die Antwort auf, wie können wir sanftmütig werden, in erster Linie erstmal Jesus Christus. Nun ist es aber natürlich auch so, dass wir auch selber Verantwortung tragen. Wir selber auch gucken können, was können wir versuchen, praktisch im Alltag umzusetzen, um diese verändernde Kraft von Jesus in uns zu erleben. Und da gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Und ich möchte heute drei davon mit euch teilen. Der erste Weg ist Verständnis schaffen für Schwächen. Was dabei helfen kann, Verständnis für die Schwäche eines anderen zu haben, um ihn eben nicht zu verurteilen, ist das Folgende. Ich vergleiche meine eigenen Schwächen mit der Schwäche eines anderen. Folgendes Beispiel. Bruder A und Bruder B. Bruder A ist ordentlich übergewichtig. Bruder B denkt sich, das kann doch nicht so schwer sein, sein Gewicht einigermaßen im Zaum zu halten. Junge, Junge, was ist mit dir los? Der hat sein Leben nicht im Griff. Dabei sind die Voraussetzungen für diese beiden Menschen total unterschiedlich, ja. Es gibt Menschen, die riechen nur an Schokolade und nehmen schon zu, ja. Und es gibt Menschen, die können in sich reinfuttern ohne Ende und nichts passiert. Das Leben ist unfair, es ist so. In diesem Bereich und in vielen anderen Bereichen auch. Aber wenn Bruder B nun Bruder A besser verstehen möchte, dann überlegt er, was ist denn meine eigene Schwäche? Und dann sagt er, ich habe ein echtes Problem mit Lästern. Und so schwer, wie Bruder A der Umgang mit seinem Gewicht fällt, so schwer fällt es Bruder B, nicht über andere zu lästern. Also Verständnis schaffen für Schwächen, indem wir unsere eigene Schwäche in Bezug dazu setzen, was einem anderen schwer fällt und uns vielleicht leichter, dann vergleichen wir es, wenn wir schon vergleichen, lieber mit einer eigenen Schwäche. Das kann helfen. Das Zweite ist, unser Gehirn zu erziehen zu guten Gedanken. Wenn du vielleicht über einen Mitmensch nachdenkst, das soll ja mal vorkommen im Alltag, und dann kommen da vielleicht negative Gedanken auf. Dann müssen wir unserem Gehirn manchmal wirklich befehlen, dagegen anzugehen. Müssen es auch erziehen. Das können wir zum Beispiel tun, in dem Moment, wo wir feststellen, ich denke über jemand anderes nach, habe negative Gedanken. Dann halte ich kurz inne und überlege, Moment, stopp, wir können etwas dagegen tun. Und dass wir darüber nachdenken, über 3 positive Eigenschaften unseres Mitmenschen. Das kann beitragen, sich selber zu guten Gedanken zu erziehen. Denn ehrlich gesagt ist es nicht doch so, dass wir oft in unseren negativen Gedanken auch verweilen wollen. Da kann so ein einfacher Kniff vielleicht auch mal helfen. Und das dritte ist, konfrontieren lernen und mich konfrontieren lassen. Ein großer Punkt, zu dem man viel sagen kann. Ein paar Dinge möchte ich dazu nennen. Das erste ist die geistliche Komponente. Bevor du vielleicht jemand anderes ansprichst auf irgendetwas, empfehle ich immer Gebet. Beten für die Person, zu der man etwas sagen will, und für einen selber, dass man gute Worte dafür findet. Und gerne auch mal dabei ein bisschen innehalten und reflektieren und in sich reinhören, welche Emotionen sich in einem regen. Ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen und Verletzungen ist die halbe Miete für ein liebevolles Feedback. Dann ist die Art und Weise, wie ich den anderen anspreche, ein wesentlicher Baustein. Am besten arbeite ich mit Fragen und signalisiere Interesse an dem anderen. Ich kann zum Beispiel fragen, was waren deine guten Gründe für dein Handeln? Und nicht, warum hast du das gemacht? Ich möchte den anderen und seine Perspektive wirklich verstehen. Nicht direkt drauf losdreschen, meine Meinung sagen, warum das denn alles falsch war. Sondern den anderen verstehen wollen und das auch dadurch zum Ausdruck bringen. Das führt dazu, dass ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann. Und dann gibt es noch die andere Seite für denjenigen, der angesprochen wird. Wenn der Patient sich nicht helfen lassen will, dann bleibt sein Finger krumm. Oder wenn ich durch meine Art der Kommunikation zum Ausdruck bringe, dass ich Feedback nicht hören will, dann ist das sehr schade, denn ich beraube mich selber einer ganz wichtigen Sache. Also erstmal braucht es überhaupt Bereitschaft, mit sich reden zu lassen. Und dass man nicht wegläuft, weil es könnte ja unangenehm werden oder man hat plötzlich keine Zeit immer dafür. Und dann, wenn es zum Gespräch kommt, dann heißt es nach Möglichkeit erstmal zuhören, nicht dazwischenreden. Das Gehörte aufnehmen, sacken lassen, nicht direkt mit der Rechtfertigung loslegen und sagen, ah, das und deswegen habe ich das gemacht. Wenn man etwas nicht versteht, was der andere sagt, kann man nachfragen, wie meinst du das denn? Woran machst du das fest? So bringt man auch Wertschätzung dem anderen gegenüber zum Ausdruck, der sich ja extra auf den Weg macht, um mir etwas zu sagen, ja? Der geht ja schon den Weg. Und dann ist es doch umso besser, wenn ich ihn frage, wie meinst du das? Und wirklich versuche zu verstehen und zu hören, was möchte er mir sagen? So kann im Idealfall ein für beide Seiten ermutigendes Gespräch zustande kommen. Und wenn du irgendwann vielleicht feststellst, da ist eine Wurzel, die will immer wieder durchkommen, eine Emotion, die immer wieder hochkommt und du kommst nicht dagegen an, vielleicht auch immer wieder ähnliche Situationen und du erkennst irgendein Muster und merkst, oh, unangenehm, fällt mir immer wieder schwer. Wenn du das in dir bemerkst, der erste Schritt ist schon mal gut, wenn du es bemerkst. Und der zweite Schritt ist, dann zu gucken, wie lasse ich mir da helfen. Und es ist übrigens keine Schande, sich von anderen Menschen dabei helfen zu lassen. Es ist keine Schande, auch mal zu einem Seelsorger zu gehen. Es ist vielmehr eine Schande, sich nicht helfen zu lassen. Bei manch tiefer Verletzung braucht es eben auch Hilfe von außen. So wie bei einem ausgerenkten Gelenk. Das kann man sich nicht selber wieder zurückmachen. Und damit komme ich zum Schluss. Ich möchte uns ganz zum Ende ein Bild vor Augen malen. Ich möchte uns ein richtig schönes Bild vor Augen malen. Wir stellen uns vor, unsere Gemeinde wie ein reißender Segensstrom voller klares Wasser, starkes Wasser. Denn das Wasser ist stark, weil Gottes Kraft ungehindert durch diesen Strom fließen kann. Und dieser Strom ist auch unter anderem deshalb so stark, weil hier sämtliche Verletzungen geheilt wurden. Weil Jesus die Verletzungen geheilt hat. Jeder krumme Finger ist gerade. Jede Verletzung wurde geheilt. Jedes Hindernis ist aus dem Weg geräumt. Sanftmut regiert. Liebe regiert. Denn jeder hilft dem anderen zurecht. Diese Realität werden wir eines Tages im Himmel finden. Und wir als Gemeinde können davon einen Vorgeschmack hier auf der Erde erleben. Die Frage an uns lautet: Heilst du schon oder schmerzt du noch? Gott segne uns. Amen.